Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Die Sommerpause ist da und viele meiner Interviewgäste sind jetzt im Urlaub. Das ist ein Grund, warum ich mich mal wieder hingesetzt habe und drei Solo-Folgen kreiert habe. Außerdem ist es auch eine wunderschöne Aufgabe, sich mal wieder mit drei Themen etwas intensiver zu beschäftigen und auch selbst zu reflektieren. Und von daher stelle ich euch das Thema Nummer eins vor: Dein Delta, Führungssignal und kein Schicksal. Angenommen, du bist Vertriebsleiter. Viele meiner Hörenden sind Vertriebsleitende. Also, du leitest ein Vertriebsteam und teilst es heute mal in zwei Hälften. Was wäre der Umsatzunterschied? Viele Führungskräfte ahnen das Delta, aber die wenigsten messen es wirklich konsequent. Gut, der Vertrieb wird vorwiegend über Kennziffern gesteuert und damit auch beurteilt. Auch die einzelnen Personen werden beurteilt. Aber das Beurteilen von Leistungen, von Menschen über Kennziffern funktioniert nur wirklich bei absolut vergleichbaren Voraussetzungen. Und das eben im Vertrieb auch häufig nur bei sehr kurzen Verkaufszyklen und oder bei sehr repetitiven Tätigkeiten. Das heißt, wo wirklich Tätigkeiten durch die Wiederholung sehr, sehr schnell skalierbar sind und somit auch messbar sind. Ansonsten ist es immer nur ein vages Verdachtsmoment, denn die Qualität eines Vertriebsmitarbeitenden erfährst du in der Regel nicht auf der Kurzstrecke, sondern auf der Mittel- oder Langstrecke. Und Leistungsunterschiede in Monats- oder Quartalsreportings sind damit nur ein ansatzweise bedingtes Hilfsmittel wirklich für die Beurteilung, wer ist gut, wer ist schlecht. Natürlich sprechen wir immer über Low-, Mittel- und High-Performer, aber eben das ist in der Führung häufig neben den Kennziffern, die eben nur bedingt einsatzbereit oder einsatztauglich sind, eben häufig ein sehr starkes Bauchgefühl, was wirklich nichts über die Qualität der Mitarbeitenden sagt, sondern eher über meine erste Einschätzung. Ist ja immer noch besser, eine Hypothese zu haben, aber dann nach Fakten zu suchen, als eben gar keine Hypothese zu haben und dann eher laissez-faire zu führen. Außerdem merken wir, wenn wir Führungskräfte in der Qualität beurteilen und das über den Vergleich, werden häufig Standortvor- oder Nachteile außen vor gelassen. Das heißt, ein Niederlassungsleiter einer Niederlassung A ist nie vergleichbar mit der Niederlassung B, weil die geografischen Unterschiede, die soziodemografischen Unterschiede, die technischen Voraussetzungen etc. pp. So unterschiedlich sind, dass ein Vergleich da wirklich mehr als hinkt. So, weswegen das Delta oft größer ist als gedacht, weswegen die Ursachen falsch diagnostiziert werden und was wirklich hilft, darüber spreche ich jetzt in den nächsten 30 Minuten. Und zwar geht es jetzt erstmal darum, das Delta zu erkennen. Also nicht nur Umsatz, also Abschlussquote oder Umsatzziele sind relevant, sondern auch Faktoren wie Kundenbindung, Cross-Selling-Aktivitäten, Weiterempfehlungsraten, Kundenbindungsraten, Churn-Rate, also als negativer KPI. Ihr habt darüber schon mehrfach gehört. Ich spreche von über 20 KPIs, die man zu Rate ziehen könnte. Aber nicht alle zu Rate ziehen soll, sondern jedes Unternehmen ist natürlich darauf gestellt zu sagen, an welchen 5, 6 Indikatoren kann ich den Erfolg unserer Vertriebstätigkeit messen und damit auch den Erfolg einzelner Personen. Aber wie gesagt, nicht nur das Ergebnis zahlt ja ein auf die Qualität eines Mitarbeitenden, sondern sein kreatives Potenzial, sein Loyalitätsverhalten, sein Entwicklungssprung. Und das habe ich zum Beispiel aus der Schulpädagogik gelernt. Es ist viel besser, Schülerinnen und Schüler nicht nur zu vergleichen, so nach dem Motto, du hast eine 4 in Mathe, dein Mitschüler hat eine 3, sondern eher die Entwicklung zu beurteilen. Denk dran, lieber kleiner Junge, du hattest im letzten Halbjahr noch die und die Defizite, du hast super gelernt und bist deutlich besser geworden. Das möchte ich viel mehr belohnen als im Vergleich zu einer anderen Person. Gut, wir wissen, irgendwann wollen und brauchen die Schülerinnen und Schüler auch Noten und im Berufsleben brauchen wir auch Vergleiche, das ist völlig legitim. Doch wie vergleichen wir wirklich die Qualität von Mitarbeitenden und wie können wir das Delta sichtbarer machen? Ja, und eine Erkenntnis hatte ich ja schon mit der Überschrift angedeutet, das Delta in meiner Mitarbeiterschaft in meinem Team ist kein Naturgesetz, es ist ein Führungssignal, damit auch immer ein Rückschluss auf dich. Das große Delta eines reifen Teams ist eben häufig ein Systemproblem und kein Personenproblem. Nimm mal nur ein Beispiel. Du hast Mitarbeiter, die sehr gut performen, die sehr eigenverantwortlich arbeiten. Du hast auf der anderen Seite vielleicht ein, zwei Mitarbeitende, die schlecht performen, die sich dann häufig vielleicht auch an gewisse Regeln nicht halten, die Ziele nicht erreichen. Wie oft hast du schon versucht, etwas zu unternehmen? Die Frage ist, hast du dafür auch die Rückendeckung von deiner Geschäftsführung, deiner Geschäftsleitung? Wenn es darum geht, im Zweifel auch Konsequenzen, also Sanktionen einzusetzen. Darüber kommen wir dann nochmal später zu sprechen. Also, wenn wir jetzt behaupten, das System sei die Ursache, also das ist die Hypothese, dann ist ja die Frage, wie gut führst du, wie gut führt ihr als Führungsteam? Gibt es da etwas für einen Konsens? Und dann gehen wir mal ins Detail. Gehen wir mal in den Vertrieb, da wo ja die meisten meiner Hörenden unterwegs sind. Also zu wenig Führung auf der Fläche. Mal ehrlich, wann bist du das letzte Mal mit deinem Außendienstteam mitgefahren? Also echtes Mitreisen. Nicht ankündigen, sondern einfach machen. Einfach wie ein, ich sage mal, ein Assistent, ein neuer Mitarbeiter in der Einarbeitung, einfach mitfahren, dabei sein. Nicht in der Kontrollfunktion, sondern eher in der Funktion dessen, der einfach auch den Spirit mit aufnehmen will, wissen will, was sind am Markt draußen für Verhältnisse, wo sind die Hürden, wo sind die Dinge leicht, wo können wir skalieren, wo können wir mehr machen, was sind die Stimmen nicht nur vom Markt, sondern auch von deinen Mitarbeitenden. Also führen bedeutet eben nicht, Zahlen einzufordern im Weekly, sondern eben Kompetenzen sehen, spiegeln, entwickeln. Zweiter Punkt, den ich oft beobachte, Rollenunklarheit. Weiß jeder Vertriebler wirklich, was von ihm oder ihr erwartet wird, jenseits der Umsatzzahl? Ja, also es gibt einen starken Unterschied zwischen Verkäuferinnen und Verkäufern und Kundenentwicklern und Huntern. Viele Vertriebler haben mehr eine betreuende Aufgabe, eine begleitende Aufgabe wie ein Key Account Manager und weniger eine ganz klare Zuweisung von Neukundengewinnung oder Kundenentwicklung. Tools dazu fehlen, also sprich fehlende CRM-Systeme, die Kaufchancen, aber auch Abwanderungsgefahren durch KI entsprechend aufdecken und die Hinweise geben. Also neben Rollenzuweisungen ist es oftmals auch eine Frage von Support, Unterstützung, Technik, die eben dafür sorgt, dass eben Mitarbeiter nicht immer so stark sind, wie sie sein könnten. Natürlich gibt es unter gleichen Voraussetzungen auch immer ein Delta zwischen denen, die aus den schlechtesten Voraussetzungen immer noch das Beste für sich machen. Aber dazu gleich nochmal, wie könnte man eben diese Erfolgsmuster auch modellieren. So, ich hatte eben schon ein Thema angesprochen. Der Vertriebler ist häufig eben ein Kundenbetreuer. Das heißt, das Tagesgeschäft konkurriert immer mit der Entwicklung. Das heißt, wie viel Zeit verbringt ein Vertriebler mit Administration, mit CRM-Pflege, internen Abstimmungen? Ich habe heute noch in einem Coaching gehört, dass die Außendienstmitarbeiter dafür da sind, unter anderem auch Mahnungen nochmal nachzugehen, also wirklich dann das Geld einzutreiben. Die Frage ist, ist das wirklich eine originäre Aufgabe für den Außendienst oder nicht doch eher für das Rechnungswesen oder für einen Dienstleister? Ja, also wer 40% seiner Zeit nicht beim Kunden ist, kann nicht top performen, egal wie talentiert er oder sie ist. Ne? Also man sagt ja, dass man mindestens 40%, wenn nicht sogar 60-70% der Zeit beim Kunden sein soll. Also in aktiver Vertriebsbesprechung und nicht in Vor- und Nachbereitung im Reporting. Also allein das zeigt ja in der Realität schon, dass Ziele nicht erreicht werden können. Und dann ist ja die Frage, wie kann man strukturell entlasten? Und wie kann ich zum Beispiel auch MitarbeiterInnen fördern, mehr sich wieder auf Vertrieb zu fokussieren und ihnen auch zu erlauben, gewisse Dinge auch mal zu vernachlässigen. Nicht an jedem Regelmeeting teilzunehmen, nicht das Reporting bis auf die Haarspitze, auf Rechtschreibung und Formatierung zu prüfen, sondern da auch wirklich eher egoistisch getriggert zu sagen, hey, sieh zu, dass du deine Ziele erreichst unter uns. Mir ist ganz egal, ob das Reporting immer pünktlich abgibst oder eher einen Tag später oder ob immer die Rechtschreibung stimmt oder ob da auch mal ein paar Tippfehler drin sind. Für mich völlig unerheblich. Hauptsache, du dokumentierst, dass wir alle sehen können, wo du stehst und ich kann dich unterstützen, da wo du Unterstützung brauchst. Im Übrigen Entwicklung, wenn wir über ein Delta sprechen und ein Delta heißt ja, wir haben Mitarbeiter unterschiedlicher Leistungsstärke oder Entwicklung, dann wollen wir dieses Delta ja möglichst schließen oder gering halten. Wir müssen Menschen entwickeln, dafür brauchen sie aber auch gewisse Freiräume. Vergütungssysteme sind dabei oft eine Bremse. Die Frage ist ja, fördert euer Vergütungssystem, also Provisions- und Prämienmodell, den Einheitsbrei oder fördert es eher auch Individualität? Es gibt ja viele Mitarbeitende, die eher auf der Langstrecke Kunden gut und dauerhaft entwickeln versus denjenigen, die kurzfristig schnelle Erfolge erzielen. Beides hat Vor- und Nachteile, Aber lässt euer System beides zu und fördert es sowohl das eine als auch das andere und bildet es daraus Synergien? Also wir wissen, dass die Hunter oftmals sehr auf kurzfristigen, schnellen Umsatz hinarbeiten, was aber häufig den Nachteil hat, dass die Customer Lifetime Value deutlich kürzer ist als bei denen, die eher sagen, ich will den Kunden nicht über kurzfristigen Druck oder Argumentationsstärke überzeugen, sondern lieber langfristig entwickeln. Dafür habe ich eher eine lange Customer Lifetime Value und damit für das Unternehmen zwar einen späteren, aber dafür dann dauerhafteren Umsatz, den ich garantieren kann. Ja? Also Modelle, die eben nur Kurzfristigkeit messen, die nur Volumen messen, bestrafen eben auf die, die komplex und nachhaltig verkaufen, die vielleicht auch kreativ sind. Und wir wissen aus Teams, die sich untereinander organisieren in ihren Rollen, dass sie eben auch Neigungen und Interessen sehr viel individueller verteilen, was dazu führt, dass der eine eben die Rolle des Hunters gerne annimmt, während der andere eher die Rolle des Konzeptioners übernimmt, ein Dritter vielleicht die Rolle des Entwicklers, des Ausbauers oder des Networkers. Also wer Beziehungsverkauf betreibt, braucht andere Incentives als eben die Hunter. Und das muss eben ein Vergütungssystem und das muss natürlich auch eine Führungskultur entsprechend zulassen. Wenn ihr also nur Einheitsführungsstile habt oder Einheitsvergütungssysteme, Einheitsbrei hatte ich eben gesagt, etwas kritisch, dann wundert euch nicht, dass eben das Delta auch durchaus auseinandergeht. Wenn ihr mehr Individualität fördert und fordert oder auch ermöglicht, dann wird das Delta auf Dauer schmaler werden. Aber es erfordert natürlich einmal diese Systeme, die es entsprechend auch ermöglicht und natürlich auch deine Bereitschaft als Führungskraft oder die des gesamten Führungsteams, das auch auszuhalten, weil Erfolge unterschiedlich schnell oder langsam eintreten. Und das muss natürlich auch entsprechend über Leadership gesteuert werden. Das kannst du nicht über Regelmeetings und Reports und Dashboards machen. Das braucht eben den Dialog. So, dann hatte ich ja eben schon mal angesprochen, man nutzt in Organisationen viel zu wenig das Wissen über das Können derer, die es schon jetzt besser machen als andere. Wir sprechen ja oft von Low, Middle und High-Performern. Und alle wollen ja immer nur die High-Performer haben. Ja, verständlich. Wir richten uns schnell nach den Besten aus, nach dem schnellsten, nach dem höchsten Ziel. Die Frage ist nur, passt es für alle anderen? Und wenn ja, wie können wir herausfinden, wie es die Best-Performer, die High-Performer auch tun? Also nicht, welche Eigenschaften und Fähigkeiten besitzen sie oder welches Wissen besitzen sie, sondern welche Verhaltensweise zeigen Sie ganz konkret? Wie bereiten Sie sich auf Gespräche vor? Mit wie viel oder wie wenig Aufwand? Wie gehen Sie argumentativ vor? Wie gehen Sie mit Einwänden um? Wie fassen Sie nach? Wie schnell sagen Sie, ich hat keinen Zweck, weg, lieber nächsten Kunden? Also da sind ganz viele Details, die entscheiden darüber, ob jemand erfolgreich oder weniger erfolgreich ist. Ich habe das in 30 Jahren Vertrieb schon sehr oft beobachtet, im Außendienst, im Telefonverkauf, in Verhandlungen, was manchmal die Unterschiede vom Unterschied sind, die dazu führen, dass einer den Abschluss tätigt, der andere nicht. Das hat natürlich mit Verhalten zu tun. Das hat oft damit zu tun, dass diejenigen wissen, was sie tun. Manchmal wissen sie es aber eben auch nicht, was sie tun. Deswegen brauchst du da wirklich einen Moderator, der wirklich mit Coaching-Brille genau beobachtet, was macht jemand besonders oder anders als andere, um daraus ein Erfolgsmodell zu bauen. Das hat auch mit Mindset zu tun, mit Selbstmanagement, mit Resilienz, das hat zu tun mit Werten, aber eben auch mit Verhaltensweisen, mit Verhaltensmustern. Und wenn man diese entsprechend erkennt, kann man Angebote an andere Mitarbeiter stellen und sagen, hör zu, das sind so die 7, 8 Faktoren, guckt, was zu dir passt, versucht das für dich zu übernehmen, was auch in deine Persönlichkeitsmerkmale passt und übernimm das. Wir wissen ja alle, dass jemand, der eher ruhig verkauft, nie den Marktschreier als sein Vorbild wählen wird. Er wird ihn zwar immer bewundern, wird vielleicht auch manchmal versuchen, Verhaltensweisen zu kopieren, nur wir wissen, das ist immer eine schlechte Kopie. Aber wenn wir zum Beispiel dem Introvertierten sagen, dass der Marktschreier, der eben sehr laut verkauft, auch noch 2, 3 Eigenschaften besitzt, die wir erkennen, die auch der Introvertierte verwenden kann. Nämlich, dass der Marktschreier vielleicht auch sehr viel schneller sich von einem Kontakt löst, weil er merkt, ich habe 2-mal nachgefasst, er scheint nicht zu kaufen, ich lege ihn ad acta, kümmere mich lieber um neue Leads. Dann ist das sicherlich ein Prozess beobachten, was auch der Introvertierte für sich gut adaptieren kann, ohne dass er seine Persönlichkeit damit verbiegen muss. Also dieses Modeling wie man es nennt in der Fachsprache, ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Hebel, der aber mit einer genauen Systematik angegangen werden muss. Das ist jetzt nicht so, dass man einfach mal sich so zwischendurch zu einer Pizza trifft und jeder erzählt mal, wie er die letzten 3 Kunden gewonnen hat. Also bitte nicht jetzt als Event mit so einem Austausch mit Cola Zero und Pizza gestalten. Das führt zu, ich sag mal, so anekdotischen Erzählungen. Das ist nett, das kannst du machen. Aber wirklich Prozesse wirst du damit nicht herausarbeiten. Ne? Mentoring ist ja nochmal ein anderer Ansatz, dass man wirklich die Starken und die Schwachen in den Austausch bringt. Und auch das mit einer Systematik, das ist dann wirklich schon das Erfolgsstory erzählen. Das kann helfen. Ich bin aber ehrlich gesagt ein größerer Freund des Modelings, weil man da nochmal eine andere Systematik an den Tag legt. Das Erzählerische wird immer schnell anekdotisch und dann verliert man sich eher in so tollen Geschichten. Ach, als ich da in der ersten Etage saß und da gab es einen super Cappuccino und dann habe ich einfach das und das gesagt, aber dann herauszuarbeiten, was von diesen erzählten Dingen wirklich dazu geführt hat, dass jemand den Auftrag geclosed hat, das fällt den Beteiligten oft schwer. Das braucht dann nochmal eine externe Moderation. Ja, also seht zu, dass ihr diese Learnings institutionalisiert, dass ihr das auch wirklich in einer Regelmäßigkeit macht und nicht nur als einmaligen Impuls mal jetzt in der Sommerpause anwendet und sagt, das war super und dann schläft es wieder ein, weil du wirst in deinem Vertriebsteam auch immer wieder Höhen und Tiefen haben in den Umsatzentwicklungen deiner Mitarbeitenden. Du wirst immer mal wieder eine Durchwachsung haben, dass wieder neue Mitarbeiter dazukommen. Und das, was du vielleicht vor 2-3 Jahren mal gemacht hast, tangiert heute nur noch ein Drittel deines Teams, weil 2 Drittel der Mitarbeiter sind erst danach in dein Team eingestiegen und haben dieses Know-how nicht. Ja, dann nochmal die Frage, wie geht man denn mit den Low-Performern um, die trotz deines Bemühens dann nicht in die Mittel- oder geschweige denn High-Performance kommen, die also trotz aller Leadership-Aktivitäten, Unterstützung, Coaching nach wie vor auf ihrem Niveau stehen bleiben. Die Konsequenz bedeutet ja definitiv nicht sofort kündigen. Ich bin der Letzte, der immer gleich sagt, nach dem Unternehmensberaterprinzip 2 Drittel der Mitarbeiter freistellen, sondern hey, such das Gespräch. Sprich ganz offen an, dass es eine Zielvereinbarung gibt, die jetzt schon seit längerer Zeit nicht eingehalten wird. Ich will verstehen, was dich bremst. Nicht, du musst was verändern, wobei kann ich dich unterstützen, sondern ich will verstehen, was dich bremst. Das ist ein Höllenunterschied. Auch wenn du dieses andere, du musst dich bewegen, ich helfe dir dabei, wie ein Hilfsangebot verstanden sein will, es wirkt wie eine Drohung. Egal, ob du per Du oder per Sie bist, ob ihr die gleichen Sneaker tragt, ob ihr zusammen am Wochenende ein Bier trinken geht, der Mitarbeiter weiß, worum es jetzt geht. Wenn er sich nicht um 180 Grad dreht, ist er im Vierteljahr arbeitslos. Und wenn du ihm aber das Angebot machst, ich will verstehen, was dich bremst, dann zeigt das ein tiefes Interesse deinerseits. Du willst wirklich durchdringen, wo ist bei ihm die Blockade, wo ist vielleicht die mentale Blockade, wo fehlt ihm was, wo hat er Hemmungen. Und dann macht einen gemeinsamen Plan, auch das wiederum dann konkrete Ziele vereinbaren, echte Unterstützung nicht nur anbieten, sondern auch einhalten, 90-Tage-Ziel und dann wird entschieden. 90 Tage ist ein langer Zeitraum, in dem man sehr, sehr viel bewegen kann. Und 90 Tage sind lang genug, um wirklich immer auch wieder in iterativen Schleifen zu sehen, oh, das hat nicht funktioniert, wir probieren was anderes. Bis ihr den Hebel gefunden habt und nach 90 Tagen habt ihr entweder das Ziel erreicht oder ihr seht, das Ziel ist jetzt in Kürze erreichbar, dann gib ihm noch 20, 30 Tage und sag, komm, wir machen weiter so. Nur wenn nicht, dann trefft eine Entscheidung. Weil wir wissen alle, die Menschen im unteren Drittel kosten euch echtes Geld und Vertrieb lebt nicht davon, dass man einfach gut im Team zusammenspielt, sondern dass einfach Ziele erreicht werden. Und dann sei bitte so konsequent, dass du auch denjenigen dann ganz klar ins Gespräch holst und sagst, hör zu, wir bekommen es nicht hin, wir haben alles versucht. Ich denke, wir müssen jetzt hier eine andere Lösung entwickeln. Ja, die Kosten des Wartens sind ja immer sehr hoch. Das sage ich immer wieder, ob das jetzt Vertriebs- oder andere Teams sind. Die Motivation im gesamten Team leidet. Ne? Also wir wissen, es ist nichts mehr gehasst im Unternehmen als Ungerechtigkeit. Ob das jetzt Ungerechtigkeit bei der Zuteilung von Bürogröße oder Schreibtischstuhl ist oder Firmenwagen, Gehalt. Keiner spricht über Gehalt, aber jeder weiß genau, wer im Unternehmen doch mehr verdient als alle anderen. Das ist ja immer komisch, dass das immer dann doch durch die Wände dringt. Und wenn jemand mitgeschleppt wird, ist das bis zu dem Punkt okay, wo die Mitarbeiter wissen, warum es sinnvoll ist, weil jemand in der Einarbeitung ist, weil jemand als Quereinsteiger zwar Erfahrung in einem gewissen Bereich mitbringt, aber noch keine Vertriebserfahrung hat, die man ihm jetzt beibringen möchte. Alles okay. Ein Team trägt eine Menge mit oder Krankheit eines Mitarbeitenden, einer Mitarbeitenden oder Krankheit in der Familie, Hausbau. Das sind alles Dinge, wo alle sagen, komm, sieh zu, dass du Freitag mit nach Hause kommst, auf deine Baustelle, wir rocken das hier. Aber sobald es ungerecht empfunden wird, leidet die Motivation im Team und das kostet dich Geld. Und nicht zuletzt Kundenunzufriedenheit. Also das Schlimmste, was dir passieren kann, dass ein Kunde im Unternehmen anruft und sich über einen deiner Mitarbeitenden beschwert, weil er die Performance nicht bringt. Ne? Also auch deine Reputation im Unternehmen leidet, dann heißt es, du bist der Vertriebsleiter oder die Vertriebsleiterin, die hier auch die letzten Krücken mit durchschleppt. Und das möchte ich nicht, möchte ich dir nicht raten, dass du dieses Image erhältst. Also Konsequenz ist auch Fürsorge, sowohl für den Betroffenen, aber auch für das Team und natürlich die Sache. Okay, es gibt nochmal diesen typischen Pygmalion-Effekt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der gilt ja eher für das Positive. Also wenn du jemanden besonders aufwertest, glaubt er auch, dass er mehr wert ist und wird damit auch eine bessere Leistung bringen. Umgekehrt gilt es natürlich auch für Low-Performer. Also wenn du einen Low-Performer auch immer wieder sagst, dass er ein schlechter Performer ist, dann wird er sich auch so verhalten. Wenn du natürlich jetzt fragst, wie geht das denn überein mit, ich soll ja auf der einen Seite mit ihm ganz klar darüber besprechen, dass es ein Delta gibt. Ja, die Lösung ist ganz einfach. Du sagst einfach, ich will verstehen, was dich bremst. Das ist letztendlich die Antwort auf diese Frage, weil wenn du dir überlegst, was jemanden bremst, heißt es ja nicht, dass es die Person selbst ist, die sich bremst, sondern das können andere Umstände sein. Das kann etwas zu viel sein des Druckes, der Aufgaben, der Verantwortlichkeiten. Das kann etwas zu wenig sein von Wissen, von Kompetenz oder was auch immer. Also sobald du mit jemandem konstruktiv sprichst, was hindert dich daran, dein Ziel zu erreichen, ist die Schuld, die Verantwortung von demjenigen genommen, weil du sprichst mit ihm über das gesamte System. Davon kann er der Teil sein, ein wesentlicher, vielleicht sogar der ausschließliche Teil, gar keine Frage, aber es kann auch durchaus sein, dass er nur den geringsten Teil dessen ausmacht, was ihn hindert, das Ziel zu erreichen. Ja, Frage ist ja, wie viel Personalentwicklung betreibst du wirklich? Also was Personalentwicklung nicht ist, ich denke, das ist jetzt klar geworden, das monatliche Teammeeting, das Jahresgespräch, ein externes Seminar einmal im Jahr. Wobei das Jahresgespräch ist häufig, ich sag mal, ein Meilenstein in der Personalentwicklung, aber bei den meisten Führungskräften bleibt es bei dem Jahresgespräch und der ausgefüllte Bogen wird erst 365 Tage später wieder rausgeholt und wird halt überlegt, was von den Punkten haben wir dann auch umgesetzt in der Zwischenzeit und was haben wir wieder versäumt umzusetzen. Meistens so Punkte wie, ich wollte mal mitreisen, derjenige sollte mal eine Schulung besuchen oder. Was ist denn Personalentwicklung wirklich? Ja, mitreisen, ehrliches Feedback danach, individuelle Entwicklungsgespräche, Stärken, Potenziale, Blockaden, klare Karrierepfade, auch für Vertriebler, auch wenn sie nicht Führungskraft werden sollen, wollen oder können. Raum für individuelle Stärken, also der eine überzeugt eher durch Fachkompetenz, der andere über Beziehungen. Alles ist legitim, wenn es das Ziel erreicht. Die Frage ist nur, müssen alle meine gleichen Geschwindigkeit ein Ziel erreichen? Muss es immer das gleiche Ziel sein? Also hochgradig individualisiert, aber du merkst, es sind eben verschiedene Aspekte, die zusammengehören und passen. Und, surprise, die natürlich auch Zeit kosten. Ne? Das ist ja die Frage, wie viel Zeit verwendest du wirklich für Leadership und wie viel Zeit eher für Management? Das wird auch ein Thema in der übernächsten Folge sein, nämlich Führen auf Leadership-Ebene, weniger im Management-Bereich. Das heißt, wie viel Zeit investierst du auch wirklich in die Entwicklung? Willst du auch investieren, um dann wirklich nicht nur mehr Mittel- und High-Performer zu haben, sondern um darüber hinaus natürlich auch eine hohe Loyalität zu entwickeln? Weil Mitarbeiter, die entwickelt werden, denen man vielleicht auch über einen Rubikon verhilft, über einen Stolperstein, einen Steigbügel reicht, was auch immer die Metapher ist, die fühlen sich dir und deinem Unternehmen natürlich loyaler als die, die so mitlaufen. Und das wäre nochmal der richtige Hinweis für dich als Motivation, doch auf mehr Leadership zu achten. Du kennst sicherlich meine Standardfrage, die ich auch in vielen Workshops stelle, die ich in jedem Coaching stelle. Jede Führungskraft frage ich, wie viel Prozent deiner täglichen Arbeitszeit verwendest du für echtes Leadership? Und die Aussage liegt meist so im Bereich 10%. Das heißt, 90% der Zeit über 7 Stunden der Tageszeit, wenn man mal von einem 8-Stunden-Tag ausgehen mag bei einer Führungskraft, verwenden eben die Person für ihr tagesgeschäftliches Mikromanagement. Dinge tun, die eigentlich ihre Mitarbeitenden tun sollten. Ja, dann nochmal die 3 Fragen für dich so zum Nachdenken. Die kannst du mal mitnehmen auf die Radtour, an den Strand oder wo immer du dich jetzt im Sommer aufhältst. Vielleicht auch ins Büro, vielleicht musst du ja auch arbeiten und hast schon deinen Urlaub hinter dir oder noch vor dir. Frage Nummer 1, kennst du dein Delta in Zahlen heute und nicht vom letzten Quartalsbericht? Also kennst du das wirklich? Hast du, Frage Nummer 2, in den letzten 4 Wochen wirklich Zeit investiert, um zu verstehen, was deine schwächsten Mitarbeitenden bremst, jenseits der Zahlen? Und 3, gibt es im Team ein funktionierendes System, das das Wissen der Besten auf alle überträgt? Wenn du alles mit Ja beantworten kannst, Glückwunsch, dann bist du einer der Top-Führungskräfte und dann möchte ich dich bitte kennenlernen. Wenn nicht, dann ran an die Arbeit. Also nicht bitte jetzt irgendwie auf die nächste CRM-Einführung oder ERP-Einführung warten oder das nächste Event im Herbst, sondern mach dich ran. Wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, Unterstützung brauchst, du weißt, als Organisationsberater für kundenzentrierten Vertrieb kannst du mich jederzeit ansprechen. Ansonsten sage ich danke, dass du bis hier zu Ende zugehört hast. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.